Energy Radio. Das Tagesthema.
Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Joshua Parksteinhoff ist mein Gesprächspartner. Wir sprechen über unter anderem über Jack Butterfly, der Tanz der Schmetterlinge. Das ist ein Buch und zwar ein ganz besonderes. Herzlich willkommen, Joshua.
Ja, hallo. Freut mich, dass wir miteinander sprechen.
Sehr gerne. Jack Butterfly, der Tanz der Schmetterlinge. Was ist das für ein Buch?
Also, ist eine geile Geschichte mit ordentlich Tiefgang und geht um eine uralte Ungerechtigkeit und die Gelegenheit, endlich die Liebe siegen zu lassen. Und ich sage immer, das ist eine moderne Erzählung und so die drei Schlagwörter sind inspirierend, tiefsinnig und unterhaltend. Und die Handlung spielt in einem von mir kreierten Multiverse. Also, das ist zum einen in einer Welt, die den meisten Menschen wahrscheinlich vertrauter vorkommen wird. Oh. Und dann noch nur ein bisschen in der Zukunft und dann noch in Magmor, das ist die mythische Anderswelt der Kelten. Und dabei geht es um Macht, Angst, diese Macht zu verlieren, um Ausbeutung und um die Hoffnung auf Gerechtigkeit.
Ja.
So, und in diese Geschichte wird der Hauptcharakter Giacomo eigentlich eher unbeabsichtigt hineingezogen. Und genau, auf der abenteuerlichen Reise, die er dann erlebt, durchläuft Giacomo auch einen tiefgreifenden persönlichen Wandel. Das spricht, das ist zum einen eben dann so eine Charakterstudie von Giacomo und zum anderen eben diese eher unterhaltsame Geschichte. Und Giacomo beginnt halt zu Beginn mit einer inneren Leere, die er weder mit Drogen noch mit Sex noch mit Partys füllen kann, fühlt sich nirgendwo zu Hause und langsam auf dieser Reise lernt er dann mehr über sich, bekommt wieder Hoffnung und da spricht dann Themen wie Dankbarkeit, Selbstliebe an. Und ich finde, das Buch ist halt ein ziemlich gelungener Mix aus Spannung und Unterhaltung, aber auch Tiefgang und Anspruch und natürlich, was mir auch sehr wichtig ist, dass das Buch vegan ist.
Ja, da kommen wir gleich noch drauf. Ich wollte noch mal kurz zu dem Titel. Ich habe immer Butterfly gelesen, also Schmetterling, aber es heißt ja eigentlich Buddha, also wie der Buddha.
Ja, genau.
Butterfly.
Ja, also das ist ein Wortspiel von Buddha und von Englisch Schmetterling, also Butterfly.
Ja.
Und das ist ein Wesen, welches das ganze Universum in seinen Flügeln trägt, wie wir alle übrigens.
Mhm.
Und das spielt in der Geschichte eine Rolle, die will ich jetzt nicht genau verraten, weil ich will ja jetzt auch keinen Spoiler machen.
Ja.
Genau, und das wird halt nochmal genau geklärt, warum Giacomo am Ende dann den Namen Butterfly trägt.
Okay.
Hat aber, wie gesagt, schon stark mit dem Wortspiel zu tun, eben vom Englisch Butterfly mit dem Buddha gemischt.
Du hast es gerade gesagt, das Buch ist vegan. Was ist denn jetzt vegan an dem Buch?
Also, das Buch ist natürlich vegan, weil ich vegan bin und damit ist es natürlich auch meine Kunst, die ihr Ausdruck meines Seelenlebens und meine Erfahrung ist, schon vegan. Mhm. Darüber hinaus ist der Charakter vegan, also der Hauptcharakter und auch alle Helden oder alle guten Charaktere, was ich mir auch gar nicht anders vorstellen kann.
Ja.
Weil ich finde, irgendwie, wenn man halt nicht vegan ist, dann ist es, finde ich, vor allem für mich schwierig, über Weltfrieden und Gerechtigkeit und gegen Gewalt zu sein, weil der eigene Lebensstil ja eigentlich diese Dinge doch, also den Weltfrieden nicht fördert, sondern halt ja schon Gewalt und Ausbeutung fördert.
Ja.
Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass Charaktere, die sich für solche Werte einsetzen, eben auch konsequent gezeichnet sind. Und deswegen finde ich auch vegane Belästrik total wichtig, dass du halt ein positives Beispiel zeigen kannst und vegane Vorbilder auch zeigen kannst. Also ich habe ja auch ein Jugendbuch, da finde ich es dann noch wichtiger, dass die jungen Menschen eben sich mit jemandem identifizieren können, der dann auch deren Werte komplett teilt. Das ist zum einen, warum die Geschichte vegan ist. Und zum anderen habe ich ja gerade kurz verraten, es geht da nicht um ein reines veganes Thema, aber es geht schon um Ausbeutung und die auch schon gerechtfertigt ist mit Argumenten, die so im Bereich Speziesismus sind. Und es geht tatsächlich um Energie. Das kann ich ja mal verraten, ohne jetzt einen Spoiler zu machen.
Ja.
Um Energiegewinnung und wo Menschen Energie hernehmen und wie sie das eben rechtfertigen. Eben, wie gesagt, da geht es dann um Ausbeutung und die ist gerechtfertigt mit Argumenten vom Speziesismus und dagegen sind natürlich dann die Helden und deswegen ist es auch in dem Bereich voll vegan, finde ich.
Du hast es gerade gesagt, du hast noch mehr Bücher am Start. Also das ist jetzt nicht das Einzige, aber das ist das Neueste von dir.
Das ist das Neueste. Und ich muss tatsächlich sagen, das, was mir momentan auch am allerbesten gefällt, liegt aber auch daran, weil es das Frischeste ist. Ich habe noch ein Jugendbuch, das ist ab 12 Jahren. Das ist Malu und der Puppenspieler. Ist auch rein vegan. Ist aber nicht, also ich finde das Schöne immer, das so selbstverständlich vegan zu machen. Das finde ich ja viel, viel stärker.
Ja.
Also, dass wenn die in ein Café gehen, bestellen die selbstverständlich ein Cappuccino mit Hafermilch.
Ja.
Oder die sind auch selbstverständlich divers, meine Bücher, engagiert. Zum Beispiel bei Malu, ist jetzt ein kleiner Sprung, aber damit man diese Selbstverständliche versteht, da sind zwei Nebencharakter, die sind homosexuell und heiraten am Ende.
Ja.
Und das wird genauso dargestellt und genauso gefeiert, als wenn da jetzt irgendein anderes Paar heiraten würde. Und das finde ich halt total schön, dass da gar nicht so ein großes Thema rausgemacht wird. Aber wenn man das Buch liest, eben subtil, ja, man sich in einer Welt aufhält, die eben, wie gesagt, die Werte vertritt, die man selbst auch vertritt. Und ich habe noch ein drittes Buch, das sind die Leipziger Stadtmusikanten.
Ja.
Das ist ein Bilderbuch, so ab 5 oder 6 Jahren. Und da ist es besonders schön, weil das ist, sagen wir mal, so der Einsteiger. Und den kaufen total viele nicht-vegane Leute und lesen das dann zu Hause vor. Und da geht es halt, kennst du ja die Bremer Stadtmusikanten,
ja,
ist halt der allbekannte Klassiker, ein bisschen farbenfroher und divers erzählt. Und Zoe ist meine Freundin, ist Kunstmalerin und die hat das dann sehr, sehr schön illustriert. Das ist ja ein Bilderbuch. Und in dieser wunderschönen, friedlichen Welt werden dann Themen wie Zoo oder Zirkus angesprochen. Und das werden ja normalerweise, jetzt, ich sag mal, bei nicht-veganen Leuten häufig sehr einseitig betrachtet.
Mhm.
Und das finde ich dann total schön, dass die Leute dann Zugang zu finden und das trotzdem kaufen und ihren Kindern auch vorlesen. Und die würden ja normalerweise solche Sichtweisen erst viel später vielleicht in der Schule oder über soziale Medien erfahren. Genau, und das ist, warum ich das auch mal betone, dass die Bücher vegan sind.
Also, dass die Bücher vegan sind, das finde ich natürlich klasse. Was mich interessieren würde, ist, wie erreiche ich denn die Jugendlichen, die immer in der Schlange bei McDonald's stehen und den widerlichen Müll essen für wenig Geld, die sich überhaupt keine Gedanken darum machen, was sie denn da eigentlich kaufen?
Ja, da habe ich mega Glück, dass ich mit Zoe zusammenarbeite. Wir haben ja eine Firma, das ist Blueberry Beach. Und das hat angefangen als Reiseblog.
Ja.
Und wir sind ja total eine halbe Welt gereist mit so einem Hippie-Bus. Und waren in Portugal, Spanien, aber auch im Osten, also im Nahen Osten und in Afrika und so unterwegs.
Ja.
Und darüber, über die sozialen Medien, erreicht man natürlich unglaublich viele Leute, weil wir auch Themen angesprochen haben, die jeden interessieren, der jetzt auch nicht vegan ist, wie Reise und Lifestyle allgemein.
Ja.
Und Zoe malt dazu dann noch wunderschöne Bilder und wir sind viel auf Veranstaltungen. Ist ein bewusstes Konzept von mir, dass ich also neben den klassischen Plattformen wie Galerien oder Ausstellungen eben auch in Leipzig gibt es ja sehr, sehr viele Veranstaltungen, auf eine Veranstaltung gehen, wo 10.000 Leute durchlaufen.
Ja.
Und da bauen wir halt einen Stand auf, wo wir die Bilder ausstellen, aber auch die Bücher mitnehmen. Und die Bilder sind erstmal ein Blickfang, dann kommen die Leute, sprechen über die Bilder, sprechen mit mir, fragen auch, warum ich da rumstehe, weil die Bilder sind ja erstmal von Zoe.
Ja.
Dann erkläre ich denen das. Ich bin aber auch von der Geschichte her Kunstmaler. Also ich habe vorher auch Bilder mitverkauft und mitgebracht, gemalt und erst die letzten Jahre mich jetzt sehr schwerpunktmäßig auf Schreiberei konzentriert.
Mhm.
Genau, und dann kommen die ins Gespräch mit einem und man spricht über sich, über mein Leben. Das ist ja auch bunt und wild gewesen. Das finden die dann gut, damit können die connecten und haben dann halt einen ganz anderen, nicht so theoretischen, sondern sehr lebensbezogenen Ansatz. Und darüber hinaus kommen die auf die Bücher und so erreiche ich die.
Ja, ja. Das klingt auf alle Fälle spannend. Wie bist du denn Veganer geworden?
Ja, das hat tatsächlich angefangen, ich habe jetzt darüber nachgedacht, mit einer Rakete, die höher und schneller flog als alle anderen Raketen.
Mhm.
Und zwar habe ich, als ich in der auf dem Gymnasium war, in der 12. Klasse, ein Physik-LK belegt. Und mit diesem Physik-LK haben wir beim Wasserraketenwettbewerb teilgenommen. Also eine Wasserrakete ist so eine Rakete, die mit Wasserkraft nach oben schießt. Also du baust ganz viel Druck auf und dann löst du den und dann schießt die mit so einer Fontäne nach oben. Und den haben wir halt gewonnen, diesen Wettbewerb. Und dabei ein Buchgutschein bekommen. Ja. Das war Teil des Preises. Aha. Und von diesem Buchgutschein habe ich mir dann von Ottfried Höffe das Handbuch der Ethik gekauft.
Ja.
So, und dann habe ich das Handbuch der Ethik durchgelesen, weil ich war eigentlich viel mehr geisteswissenschaftlich und künstlerisch interessiert und hatte den Physik-LK eigentlich nur aus Nettigkeit gewählt, weil der sonst nicht zustande gekommen wäre. Oh. Also mir war es egal, ich hatte eh schon Musik gemacht und dachte, okay, die brauchen noch jemanden, sonst kommt der nicht zustande. Wir waren halt dann genau 9 Leute mit mir, ansonsten hätten die nicht gemacht. So, und dann habe ich mir von diesem Geld das Handbuch der Ethik gekauft, weil Philosophie mich eigentlich total interessiert hatte. Und da habe ich dann Texte zum einen von Albert Schweitzer, eher der Klassiker, und dann von Peter Singer über Spätizismus gelesen. Ja. Das war für mich damals total flashig. Das war erst 2001, sprechen wir jetzt, ne? Also jetzt irgendwie schon.
Schon ein paar Tage her.
Ja, schon ein paar Tage her, genau. Und dann hatte ich auch eine Freundin und die war auch total auf das Thema oder von dem Thema fasziniert. Genau, und dann war es für mich selbstverständlich, vegetarisch zu werden. Ja. War für mich so der erste Schritt. Muss ich aber sagen, war 2001, war vegan ja auch irgendwie noch so ganz weit weg, so gar nicht greifbar, wenn du jetzt nicht in den Kreisen oder so unterwegs warst. Es gab ja keine sozialen Medien in dem Sinne.
Ja.
So 2001, Internet war ja auch noch was ganz, ganz anderes und auch in den Supermärkten hat man ja auch keine veganen Produkte gesehen. Also deswegen war ich jetzt erstmal vegetarisch. So, und das war ich auch eine ganze Zeit, also irgendwie 15 Jahre lang. Ja. Also bis 2016. Und dann war ich arbeiten in der Schweiz.
Ja.
Auf den Alpen. Auf so einem Betrieb für glückliche Kühe. Also eigentlich so ein Vorzeigbetrieb. So ein Bauern. Die haben ja oben diese Alphöfe in der Schweiz.
Ja.
Und da habe ich dann gearbeitet. Und ich mache es jetzt einfach kurz. Es war so heftig. Nach 3 Wochen war ich weg. Und auch mein Appetit auf Käse, Joghurt und andere Milchprodukte.
Okay.
Und da war dann für mich eigentlich, wo ich das dann wirklich realisiert habe, dass tatsächlich die Kühe, die jetzt für Fleisch gehalten werden, die haben tatsächlich ein schöneres Leben als die Kühe, die für Milch gehalten werden.
Uh-huh.
Also, weil die werden ja aufs Feld gestellt, da will der Bauer dann möglichst wenig mit zu tun haben. Jetzt zum Beispiel in Spanien, da haben wir riesige Flächen, da werden die halt hingestellt, stehen da mit dem Bullen und den Kälbchen, dann stehen die da halt, weiß ich jetzt nicht, bin wirklich ja kein Experte, jetzt was Schlachtvieh angeht, da stehen die halt ein paar Jahre oder ein paar Monate, je nachdem, und die stehen aber zumindest so, die werden in Ruhe gelassen, ne? Ja. Die stehen dann draußen rum. Die Milchkühe, die werden ja, das ist ja tatsächlich Folter und brauchen wir jetzt nicht so negativ die ganze Sache rausholen. Es war auf jeden Fall, wie gesagt, so heftig, dass ich für mich gesagt habe, nee, das ist ja unter dem Ansatz, warum ich bin aus ethischen Gründen tatsächlich Vegetarier geworden.
Ja.
So, und dass es halt keinen Sinn macht. Also es macht keinen Sinn, aus ethischen Gründen vegetarisch zu werden, aber dann weiterhin Milchprodukte zu konsumieren. Also zumindest für mich hat das keinen Sinn gemacht.
Das ist ja bei vielen doch immer noch nicht so richtig angekommen. Also ich hatte auch lange Jahre das Problem, weil die meisten Vegetarier ja dann doch immer sagen, naja, für mich muss ja kein Tier sterben.
Was aber auch nicht stimmt.
Ja, ich nehme ja nur die Milch, also dafür muss ja keine Kuh sterben. Also stimmt aber im Endeffekt natürlich nicht. Genau, wenn man
sich da... Nein, stimmt gar nicht. Zum Beispiel ist ja wieder Jungbullen, ganz großes Thema, die werden halt geschlachtet, weil man sie nicht braucht.
Ja.
Und auch die Kuh selbst. Also ich sage mal, eine Kuh weiß jetzt nicht, wie lange die in der... Also es gibt ja auch, das sind ja auch keine wilden Wesen, so, das sind ja gezüchtete Sachen.
Ja.
Aber lässt man die in Ruhe, leben die halt schon so 15, 20 Jahre.
Ja.
Und eine Milchkuh ist nach 6 Jahren tot.
Ja.
So, die wird halt eigentlich quasi, die stirbt auf Raten sozusagen. Die wird halt ausgesaugt. Und die werden ja misshandelt. Also das war halt wirklich heftig. Und das war halt so ein Vorzeigebetrieb.
Wollte ich gerade sagen, Vorzeigebetrieb. Und
ja,
das
war ja in der Schweiz oder auf den Alpen.
Ja.
Und das ist dann Familie und Bauernhof. Und die treiben diese glücklichen Kühe dann über die Alpenwiesen, wo die dann diese Kräuter essen können und so, in der Theorie. Ja, und ich hatte halt die Aufgabe, mich um die Kälbchen zu kümmern. Und das ist halt einfach schon so herzerreißend, wenn die Kühe dann so schreien, weil die ihre Kälbchen vermissen. Die werden ja sofort weggenommen.
Ja.
Und die Kälbchen, die stehen dann halt irgendwo also eingesperrt in so Boxen und sind halt total verängstigt, weil die brauchen ihre Mama. Das ist ja ein kleines Baby.
Ja.
So. Und vermisst die Mama und denkt sich, oh, wo ist die jetzt? Und die Milch, die eigentlich für das Baby gedacht ist, halt, das ist ja die Milch schon für das Baby, ja. Die wird halt weggesaugt. Und da nehmen wir auch keine Rücksicht. Das waren dann so mega heftige Sachen, dass wenn die verletzt waren, dann wurde einfach weitergesaugt.
Ja.
Und auch, also es war auch ekelhaft halt. Also wenn der Eiter, ja. Wenn er entzündet war, dann wurde er trotzdem reingesaugt.
Ja.
Und das wird auch verarbeitet. Also das ist halt in der Milch dann einfach mit drin.
Ja.
Und zusätzlich hauen die auf Antibiotikum. Diese Antibiotikummilch dürfen die halt dann eigentlich nicht verwenden. Das ist aber dann so, oh, wenn das dann nicht reicht um die Käseproduktion, dann wird die halt trotzdem runtergemischt.
Ja.
Oder zumindest zu den Kälbchen gegeben, was also dann quasi schon, das fängt ja dann schon an, dass die dann in den ersten Wochen gleich so eine Antibiotikumkur bekommen.
Ja.
Ja, es war also wirklich, für mich so ein Augenöffner, wo ich sagte, boah, es ist halt. Und es geht ja noch weiter, die sehen ja nie einen Bullen, einen echten.
Ja, ja.
So.
Ja.
Und das Schicksal der Bullen ist halt ja noch trauriger.
Oh.
Weil die lassen das ja nicht zu und die ganzen Schweizer Bauern haben ja Angst vor dem Bullen.
Ja.
Die werden ja spätestens mit 3 wird so ein Bulle ja dann erschossen oder umgebracht, weil der sonst so gefährlich ist. Ja, und das ist halt eine Industrie, ja, das ist auch für einen selber nicht gesund, finde ich. Das führt ja zu so einer kognitiven Dissonanz, die dann ganz, ganz schwierig ist. Also seit ich vegan bin, habe ich viel mehr Klarheit im Kopf.
Ja.
So, weil wenn ich jetzt zum Beispiel auf einen Geburtstag mich hinstelle und sage, oh, ich wünsche mir Weltfrieden, und dann wünsche ich mir das halt, weil Frieden, finde ich, kann ja nicht ohne Gerechtigkeit entstehen.
Oh.
Sind auch Thematiken in meinem Buch. Nochmal, um das auf das Buch zurückzukommen.
Ja,
also eine Welt, die nicht gerecht ist, kann man schwierig verlangen, dass da Frieden oder sich vorstellen, dass da Frieden herrscht. Und wir sind ja jetzt nicht alleine auf dieser Welt.
Ja.
Und ich finde, da ist es ganz, ganz wichtig, dass man das realisiert und diesen Schritt macht. Ich bin total froh, dass ich ihn gemacht habe. Tatsächlich der alles Entscheidende, weil 2017 ist mein Sohn geboren. Sprich, in dieser Phase, wo ich das dann gesehen habe mit dem Kälbchen, war meine Freundin schwanger. Und man hat sich halt selbst auch total damit beschäftigt, mit Kind und was das bedeutet. Und damit war das halt noch irgendwie, also ich finde es noch schwieriger, wenn Mütter, die gerade Mütter geworden sind, dann weiterhin Milchprodukte für ihre Kinder kaufen.
Ja.
Wo ich mir denke, oh, aber ihr kauft halt jetzt Produkte, wo Babys so von ihren Müttern weggenommen werden dafür.
Mhm. Ja, ja.
Ja, genau.
Also da gehört, glaube ich, noch ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit getan.
Ja, man wird ja belogen.
Also, ja, klar.
Man muss das ja knallhart sagen. Also die Generation vor uns wurde belogen, die belügen einen selber weiter, und ich kriege das halt Weihnachten oder so mit bei meiner Schwester und so.
Mhm.
Die belügt halt ihre Kinder und auch sich selbst. Also das ist ja das Schlimme, ne?
Ja.
Also, man belügt sich ja eigentlich selbst, und ich glaube ja daran, das ist auch ganz wichtig, das will ich auch betonen, jetzt machen wir ein bisschen negativ, ne? Aber in meinen Büchern, was ganz, ganz wichtig ist, in meiner ganzen Kunst auch, als ich Musik und so gemacht habe, ist immer ein positiver Ansatz.
Mhm.
Also ich finde immer ganz wichtig, dass man davon ausgeht, die meisten Menschen sind ja doch eigentlich Liebewesen und niemand will ja böse sein. Also ich glaube, die wenigsten von uns stehen morgens auf und nehmen sich vor, so, ich habe jetzt Bock, irgendwie was Schlechtes zu machen. Sondern das ist ja meistens entweder aus Angst oder Unsicherheit oder Unwissenheit.
Ja.
Und gerade deswegen, also das ist ein Grund, warum ich Bücher schreibe, weil ich halt denke, dass die Welt vor nicht nur vor einer, sondern vor einigen sehr großen Herausforderungen steht. Ich denke, dass wir die nur gemeinsam lösen können, nicht alleine, sondern alles zusammen. Und ich denke, dass Bücher immer noch die Kraft haben, das Mindset von uns zu verändern, allgemein auch Kunst, also Lieder und Bilder auch.
Ja.
Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Teil an der veganen Bewegung. Das hört ja nicht am Teller auf.
Ja.
Geht ja aber auch bei Produkten weiter, ob ich jetzt über Schuhe oder Kleidung rede, aber eben auch tatsächlich im kulturellen Bereich, wo ich das finde, oder auch im Sport oder so, es fehlt ja auch an Vorbildern.
Mhm.
Zum Beispiel mein Sohn ist jetzt 6, so, hat gerade noch diesen ganzen Baum der Möglichkeiten, um das mal nach Kundera zu sagen, vor sich. Und beim Fußball interessiert ihn halt voll nicht, weil es da kaum vegane Spieler gibt.
Ja, ja.
So, und dasselbe ist ja jetzt zum Beispiel bei vielen guten Büchern, wo, aber wenn du dann siehst, was die essen und was da auf dem Tisch kommt, ich will jetzt kein einziges Buch konkret ansprechen, weil ich mag das nicht, irgendwie andere Dinge zu kritisieren jetzt so.
Ja.
Aber es gibt halt viele Bücher, auch Jugendliteratur, die sehr erfolgreich sind und sehr viele Menschen zum Lesen angeregt haben, wo man dann sieht, was da bei Feiern auf den Tisch kommt.
Ja.
So völlig selbstverständlich. Und das drückt ja eben eine Selbstverständlichkeit aus. Und das ist eben, wo ich finde, das ganz, ganz wichtig, dass da in Liedern und in der Öffentlichkeit so viel Aufmerksamkeit und so viel Plattform geschaffen werden wie möglich, dass Leute eben auch die Möglichkeit haben, wie gesagt, die Kinder von meiner Schwester haben das ja erstmal gar nicht, weil die kriegen das von meiner Schwester, von ihrer Mutter so vorgelogen.
Ja.
Und die lieben natürlich ihre Mutter und die denken ja erstmal, das ist ja richtig, was die sagt. Und das ist ja eine schöne Situation, die habe ich selbst erlebt. Immer noch, wenn man sich dann ja entscheidet, vegan zu werden, ist das ja manchmal auch so, dass das dann mit Konflikten gerade mit der eigenen Familie oder so verbunden ist. Ich kriege das mit, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber zum Beispiel Weihnachten, habe ich angesprochen, sind ja nicht alle Familienmitglieder vegan.
Ja.
Ist das schon so ein Thema, was immer wieder für Spannung sorgt? So muss ich sagen, wenn auch subtil oder manchmal halt auch offen. Und das ist natürlich für einen Jugendlichen oder einen jungen Menschen auch noch schwieriger. Und gerade da, finde ich, ist es wichtig, dass man dann vielleicht von außerhalb eine Bestätigung bekommt oder so eine Empowering, also eine Bestärkung, wo man sieht, hey, guck mal, zum Beispiel Jack Butterfly, mega cooler Typ, mega interessante, lustige Geschichte halt auch. Also bei mir ist auch mal wichtig, dass die Geschichte gut ist, weil du fragst, wie erreiche ich die jungen Leute?
Ja.
So, ich selber lese gerne Kundera. So, ich habe ja hier Leichtigkeit des Seins, das ist ein Megabuch. Jetzt habe ich von Kundera die Identität gelesen, ist auch gut. Ist jetzt nicht schlecht,
ja.
So, aber wenn du das jetzt einem 16-Jährigen in die Hand drückst, ich weiß nicht, ob, ich meine, wird zum Beispiel Themen wie Sexpartys und so besprochen, aber von der Sichtweise, wo ich nicht weiß, ob man die heutige Gesellschaft oder die heutige Jugend damit total flasht und erreicht.
Mhm.
Und wie gesagt, ich selber war ja viele Jahre Profimusiker. Ich habe ja nach dem Abi einen Plattenvertrag gehabt.
Ja.
Und
was hast du für Musik gemacht?
Tatsächlich habe ich am Anfang so, also ich komme ja so ein bisschen vom Hippie-Punk-Bewegung. So, und ich habe selbst Gitarre gespielt und gesungen.
Mhm.
Und die Band hat dann so Progressive Punk-Rock vielleicht gemacht, aber immer auch mit Anspruch, dass wir hatten eine Cello-Spielerin dabei. Wir haben mit sehr vielen Hip-Hopern zusammengearbeitet, also mit Deutschrap und sehr viel Crossover. Die Situation war dann, es war Ruhrgebiet, war ja so frühe 2000er, dass so eine sehr starke Hardcore-Welle da über alles geschwappt ist. Also wurde halt, die Musik wurde immer brutaler mit so sehr abgedämpften Gitarren, tiefer gestimmt und abgedämpft. Also weniger melodisch, sondern mehr rhythmisch betont.
Ja.
Und sehr viel Geschrei und das war mir dann, hatte ich dann keine Zukunft so gesehen. Also, weil wir hatten halt immer so ein Hybrid gemacht, wo wir verschiedene Einflüsse halt, ich selber mag Pink Floyd gerne.
Ja.
Oder Led Zeppelin. Also ein bisschen so Psy-Rock. Aber auch immer wichtig, damals hatte ich auch schon geschrieben, habe aber das dann hauptsächlich in Texten ausgelebt. Also war mir aber immer wichtig, dass das auch eine Message hatte und eine positive Message. Und dann habe ich viel so Singer-Songwriter gemacht, weil ich dann ohne Band auch spielen konnte.
Yeah.
Also ich war dann ja in Portugal oder in der Türkei oder in Spanien und wo ich überall war, in Amerika. Und wenn ich dann da auftreten wollte und spielen wollte, ich kann ja nicht jedes Mal eine Band suchen, habe ich also dann ein bisschen umgestellt und habe ein bisschen mehr auf Singer-Songwriter gemacht.
Mhm.
Und ja, dementsprechend habe ich halt einfach total viele Kulturen kennengelernt und total viele nette Leute auch kennengelernt, die aber jetzt einen ganz anderen Lebensstil haben, als den jetzt vielleicht so die Gesellschaft erstmal vorgibt.
Yeah.
Und das drückt sich natürlich auch in den Büchern aus. Also die sind halt auch bunt und wild und auch jetzt mal so vorurteilsfrei. Also es ist jetzt nicht, weil die Gesellschaft bestimmte Sachen verpönt, dass ich die dann auch gleich verpöne, sondern die werden dann halt mit einem, sagen wir mal, Erfahrungsschatz, den man selbst auch gesammelt hat, beschrieben und dargestellt. Und das ist eine totale Stärke. Das merke ich auch, weil du mich gefragt hast, wie erreiche ich denn diese jungen Menschen?
Ja.
Ja, und die jungen Menschen sind ja unsere Zukunft. Also ich erreiche auch dort, ich erreiche gerne Menschen in jedem Alter. Mhm. Und auch das Jugendbuch, was ich sage, ist ab 12, das kann man auch mit 40 und mit 50 lesen und Spaß daran haben.
Ja.
Und wie gesagt, Jack habe ich jetzt ab 16 gesagt. Kann man aber auch mit 66 lesen, da wird man Spaß dran haben. Aber die jungen Menschen sind einfach die Zukunft. Das ist
also
wie sie ist.
Ja, das in jedem Fall. Ich frage mich, ob die jungen Menschen überhaupt noch Bücher lesen. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass die alle über TikTok nicht rauskommen.
Hast du Kinder, muss ich dich fragen?
Nein, habe ich nicht.
Ja, siehst du, ich habe ja eine Sichtweise, weil ich habe ja eins.
Ja, genau.
Der ist jetzt 6. Der ist natürlich jetzt nicht jugendlich, aber ich kriege einfach mit ihm und seine Freunde, die interessieren sich total für die Welt und die sind auch voller Hoffnung. Ne? Also irgendwie, wenn man dann, die Welt steht am Abgrund, also davon wollen die nichts hören.
Ja.
Also die haben gerade erst angefangen. Also die sind voller Liebe, voller Hoffnung und die glauben daran, dass vielleicht bestimmte Gesellschaftsordnungen, so wie sie jetzt herrschen, sich nicht durchsetzen weiterhin, was auch nicht schade ist.
Mhm.
Aber dass ihr Leben oder die Menschheit oder der Planet irgendwie am Ende ist, davon wollen die gar nichts hören.
Ja.
Und ich krieg mit, die sozialen Medien, ich glaube, du hast da jetzt zumindest mein Eindruck in unserem Gespräch, vielleicht ein zu negatives Bild. Also, er spielt zum Beispiel super viel Schach.
Ja.
Und Schach ist ja jetzt auch in der Pandemie super groß geworden.
Okay.
Und ist total schön. Also, das ist so eine positive Seite vom Internet, wo man halt mit der ganzen Welt, also er spielt jetzt gegen Inder und gegen Südafrikaner und gegen Brasilianer und ich weiß nicht, da gibt es irgendwie so Achievements, wo man so einen Reisepass sozusagen hat, wo man sieht, gegen welche Nationalen, über 120 Nationen hat er schon gespielt.
Ja.
Und die haben natürlich alle einen anderen Spielstil und andere Einflüsse. Und da kriege ich mit, dass diese junge Generation ist natürlich jetzt so soziale Mediensucht ein Thema, aber Sucht allgemein. Also ist auch Kaffee und Alkohol und ganz viele verschiedene andere Dinge, wo, finde ich, Sucht ein Thema ist. Aber die nutzen das auch, um sich zu informieren. Also jetzt zum Beispiel vegan wäre, glaube ich, auch nicht so durch die Decke gegangen, wie es ja, also in Leipzig, ich glaube, hier ist ja die vegane Hauptstadt eigentlich von Deutschland.
Okay.
Es geht ja mega durch die Decke. Ne? Also ich habe Jahre in Berlin gewohnt, bin auch mal wieder in Berlin. Und wenn ich in Berlin bin, muss ich schon ein bisschen suchen. Also jetzt nicht lange, aber ich muss schon, und ich kenne die Stadt. Also ich habe gewohnt in Friedrichshain und in Kreuzberg.
Ja.
War eigentlich jetzt schon ein Viertel, wo man erwartet, dass da auch vegane, sind ja auch vegane Restaurants. Aber
Es gibt
da Straßenzügen, da bin ich von Pizzeria zu Pizzeria gelaufen und der hatte keine vegane Option.
Ja.
Und auch selbst Vietnamesen so, die an sich.
Die haben ja immer irgendwas.
Ja, die kochen ja eigentlich natürlich vegan, sage ich mal. Also die haben sich ja eigentlich eher umgestellt für den Westen, dass sie jetzt angefangen haben, nicht vegan zu kochen. So.
Ja, ja.
Und es liegt aber, glaube ich, in Berlin daran, dass Berlin so richtig sich entwickelt hat, so in den frühen 2000er. Und in den frühen 2000er war halt vegetarisch total in. So,
ja.
Also ich weiß, wie glücklich ich war, als ich vom Ruhrgebiet nach Berlin gekommen bin und ich konnte atmen. Es war so, ich bin auf die Straßen gegangen und war dankbar und glücklich, in dieser Wundermannstadt zu sein und habe die Menschen um mich herum geliebt dafür, dass die da waren und immer ein Teil von denen sein konnten. Und es war so schön, ich konnte Gemüsedöner.
Ja.
Es gibt diesen Gemüsekebab. Ich habe ja gewohnt, Kreuzberg 61, da im Bergmann-Kiez.
Ja.
Der ist ja mittlerweile voll durch die Decke gegangen, Gemüsekebab.
Ja.
Da, als ich da gewohnt habe, war da noch keine Schlange. Da konnte man da jederzeit einfach einen Kebab kaufen. Ich war halt total glücklich, weil im Ruhrgebiet war eine Salattasche. Du hast dasselbe Ding bekommen, nur dass das Fleisch rausgenommen wurde.
Ja.
Und da war halt richtig im Programm. Und ich glaube aber, dass halt in Berlin sich das alles so in den frühen 2000ern etabliert hat und jetzt natürlich etwas etablierter ist. Leipzig hat sich ja so 2014 so richtig entwickelt und da war vegan natürlich viel größer.
Also als ich
vegetarisch.
Ich habe mal irgendwie eine Veranstaltung in Leipzig moderiert.
Ja.
Veganes Sommerfest war das, glaube ich. Das war ganz schön, also da war ganz schön was los.
Ja, also wie gesagt, ich finde, ich merke es im Supermarkt,
ja,
wenn ich einfach in den Supermarkt gehe, die vegane Abteilung wird immer größer. Also in Leipzig verwandeln sich die Supermärkte quasi von Friedhöfen in blühende Gärten. Das ist ja immer so eine schöne Metapher, finde ich.
Das ist eine tolle Geschichte, weil hier, also ich bin ja in Potsdam, ja, und da bekommst du nicht mal, also neue Produkte, die ja auch hergestellt werden von großen Firmen, also wie jetzt Rügenwalder Mühle zum Beispiel, die machen ja doch häufiger auch mal neue Produkte, die sie auf den Markt bringen.
Total viele.
Bekommst du hier nicht. Also das,
boah, und wenn das schrecklich, ne?
Das ist ganz schlimm. Also da kannst du hingehen, wo du willst. Also, und wenn du dann, also nachfragen brauchst du gar nicht. Die Leute wissen sowieso nicht, wovon du redest. Das ist die andere Geschichte.
Das finde ich hier halt total toll, ne?
Ja, ihr habt ja auch diese berühmte vegane Metzgerei in Leipzig, oder?
Ja, haben wir das. Ich kenne die Fleischerei, aber das ist tatsächlich...
Das ist schon das Gleiche, oder?
Das ist aber keine Metzgerei, sondern es ist so ein Fastfood
Burger-Restaurant,
aber richtig gut.
Also,
das war der Stern von Plagwitz.
Ja.
Ich komme ja aus Plagwitz,
ja,
und wohne in Plagwitz. Und da haben die sich dann leider zerstritten,
aha,
und dann sind die in den Osten gezogen.
Also ich meine, ja, es gibt eine vegane Metzgerei, Fleischerei, also in Leipzig, und die wurde dann durch die komplette Presse gezogen. Die versenden übrigens auch Produkte, habe ich gehört. Also meiner Meinung nach zu Abenteuerpreisen, aber die haben sehr viel gelitten, auch unter Anfeindungen, also weil das manchen Leuten gefällt das nur überhaupt nicht, dass es jetzt plötzlich auch vegane Dinge so groß zu kaufen gibt, also warum auch immer, verstehe ich nicht. Also die sollen ihren Müll weiter essen, den sie wollen, und den Rest...
Dabei erlebe ich auch immer,
ja,
wieder.
Ja, ja,
also
klar.
Ich erlebe das sogar in Veganforen. Ich glaube, einige Menschen haben einfach Schwierigkeiten mit Veränderung. Es gibt so zwei Menschentypen. Es gibt den Menschentyp, der liebt Veränderung.
Ja.
Ich liebe Veränderung.
Ja.
Wenn du mir eine Veränderung vorschlägst, nehme ich die einfach an, weil ich schon Bock auf eine Veränderung habe.
Ja.
Also ich bin im Hotel, der Hotelier fragt mich, boah, Joshua, hast du heute mal Bock, die andere Suite zu nehmen mit dem Balkon zur anderen Seite? Dann sage ich sofort, ja, cool.
Ja.
Auf jeden Fall, probiere ich aus.
Ja.
Und dann gibt es Menschen, die auf keinen Fall Veränderung wollen.
Ja.
Die verunsichert dann durch Veränderungen.
Ja.
Und da kann ich mir vorstellen, dass das eine Rolle spielt.
Oh.
Weil ich kriege es eben auch von veganen Leuten mit.
Ja.
Wenn man halt Inhalte teilt in Gruppen oder so.
Ja.
Wo man sich denkt, hey, das müsstet ihr eigentlich... Selbst wenn ihr Scheiße findet, zumindest feiern, dass mehr veganer Inhalt kommt, weil ich freue mich über alles.
Ja.
Jeder vegane Inhalt ist ja erst einmal positiv, weil ich denke, dass Speziesismus verbunden ist mit Rassismus und Sexismus und Egoismus. Das ist irgendwie so wie vier kleine Brüder oder vier kleine Schwestern.
Ja.
Und die tun sich alle nicht sonderlich viel, wenn man da jetzt genauer hingeht.
Ja.
Und deswegen glaube ich, ist es das eigentlich das Hauptproblem der Menschheit momentan. Also ich glaube, es wäre so eine unglaubliche Heilung. Also wenn du mich fragst, was mein größter Wunsch ist, wäre mein größter Wunsch, dass die Welt vegan wäre. Und ich glaube, dass das eine unglaubliche Heilung wäre für die Menschen und für diese Welt. Und deswegen verstehe ich dann manchmal nicht, warum einige Leute eben nicht diese Euphorie zu neuen veganen Ideen und Konzepten haben.
Ja.
Und erklär mir das aber, dass die Angst vor Veränderung haben. Und wenn jetzt Leute gegen vegane Produkte, ist ja auch viel Industrie, ne? Also viele auch mit Lobby. Also ich meine, es gibt zum Beispiel Sonnenmilch und Scheuermilch, aber man darf ein Produkt nicht Hafermilch nennen, weil es an Milch erinnert. Also das macht ja keinen Sinn.
Ja,
man macht sich ja lächerlich mit der Argumentation.
Ja, auf alle Fälle.
Muss man so klar sagen, man macht sich lächerlich, weil es stimmt ja nicht, weil Sonnenmilch ist erlaubt, da ist auch keine Milch. Oder Scheuermilch kann ich auch nicht trinken.
Ja, völliger, so. Das ist völliger Schwachsinn, und auch, dass die veganen Produkte benannt werden, wie, ich sage jetzt mal, wie Fleischwurst oder wie Leberwurst, das dient einzig und alleine dazu, um zu wissen, wie es denn schmeckt im Endeffekt.
Ja,
das
genau,
ist der einzige Grund.
Wie kann ich es verwenden?
Ja.
Und also da sieht man mal, wie verzweifelt.
Ja,
da sieht man mal, wie verzweifelt die schon sind.
Ja.
Und in Leipzig sehe ich den Trend, wie gesagt, es ist jetzt seit ich hier bin, ich bin seit jetzt das vierte Jahr in Leipzig, und die veganen Regale wachsen monatlich. Wirklich monatlich wachsen die Regale, und die nicht veganen Produkte, die schrumpfen. Und an der Kasse sehe ich, hast du ja mitbekommen beim Lidl?
Ja.
Wow.
Ja, ja.
Wow, das muss man schon feiern. Also das muss man schon feiern, weil als ich in Berlin gewohnt habe, habe ich Rieger Straße auch mal gewohnt, gegenüber vom Lidl.
Ja, ja.
So, und wenn man da mal hingegangen ist, 2001, musste man das fast verheimlichen, weil er hatte so einen schlechten Ruf und wahrscheinlich auch berechtigt. Aber mittlerweile, die haben ja die Preise gesenkt.
Ja.
Die haben ja jetzt die veganen Produkte, verkaufen die zu den gleichen.
Deutlich günstiger.
Vergleichbaren Produkten, die nicht vegan sind.
Ja.
Und die haben damit, also ich merke das total. Also ich habe jetzt wieder ein Lidl gegenüber, muss ich sagen, lieber zum Rewe tatsächlich, weil der schönere Produkte hat. Aber dadurch, dass der Lidl direkt gegenüber ist bei mir, gehe ich tatsächlich auch manchmal zum Lidl.
Ja.
Und jetzt, wo die halt die Preise gesenkt haben,
noch mehr,
Das sind 30%.
Also ja,
anstatt 900 Euro zahle ich 600 Euro im Monat oder so.
Also genau.
Also das merke ich massiv toll. Und das finde ich eine total tolle Bewegung. Also, weil die Politik tut sich ja wahnsinnig schwer. Ich meine, wir fördern immer noch Fleisch und Milch. Wir
werden
immer noch subventioniert.
Ja, genau.
Und ich weiß nicht, mit der Mehrwertsteuer, also mit der Steuersatz, ist ja irgendwie, was eins ist Grundnahrungsmittel, das andere dann nicht.
Ja.
Da kommen die ja auch total schleppend hinterher, obwohl wir jetzt eine eigentlich grüne Regierung haben, die aber auch alle ja nicht vegan sind.
Das hat nichts zu bedeuten.
Muss man auch sagen. Also zum Beispiel Potsdamer ist ja Baerbock, oder nicht? Ist doch.
Ja, die wohnt, glaube ich, hier.
Ja, genau. Also weil ich erinnere mich daran, dass ich mal von einer veganen Veranstaltung in Berlin durch Potsdam gefahren bin, weil ich fahre immer gerne Landstraße.
Ja.
Finde ich entspannter. Und bin ich Potsdam durchgefahren, habe dann die Wahlplakate gesehen. Und ich habe mich hier mit der grünen Landtags-, also nee, ich bin im Parlament, also Bundestagabgeordnete, habe gerade den Namen vergessen, mal ein Interview gemacht. Also habe ich das Interview gemacht.
Ja.
Ich komme ja auch vom Journalismus.
Ja.
Und dann habe ich mal so drei Fragen an Reihe.
Ja, ja.
So. Und habe mit ihr kurz gequatscht und habe das auch angesprochen. So, wie kann das denn sein, dass irgendwie keiner von euren Spitzenkräften, so, ihr setzt euch voll für Klimawandel ein, aber keiner eurer Spitzenkräfte ist vegan. Das ist doch irgendwie Widerspruch.
Ich habe übrigens in der Zwischenzeit nachgesehen, es ist die vegane Fleischerei mit V in Leipzig in der Eisenbahnstraße.
Ja, genau, das ist die ich auch meine.
Ja, die sind sehr bekannt.
Die sind super bekannt, die sind auch mega gut.
Ja.
Wie gesagt, der Laden, der sah auch mega geil aus, hatte ein super cooles Image und war total so Magnet. Und war hier direkt am Felsenkeller.
Ja.
Karl-Heine Straße Felsenkeller, das ist so ein super, sehr Gott sei Dank auch direkt bei mir um die Ecke.
Ja.
Und ich war so glücklich, als ich hingezogen bin, weil ich habe quasi 100 Meter von der Fleischerei entfernt gewohnt. Dann haben die sich zerstritten. Jetzt haben wir da das Fett ab. Ist aber auch ein veganer Fastfoodladen. Bin ich also trotzdem dankbar, dass er da ist.
Ja.
Und die Fleischerei ist in die Eisenbahnstraße. Übrigens so ganz viele junge Menschen sind.
Ah ja, okay.
Und die Eisenbahnstraße ist ja viel, viel jünger als der Westen. Also
ich will jetzt zum Abschluss des Gesprächs nochmal auf Bücher kommen.
Ja.
Wir haben ja, also nicht, falls jetzt einer zwischendurch reingeschaltet hat, angefangen haben wir eigentlich über dein Buch zu sprechen, Jack Butterfly oder Butterfly, der Tanz der Schmetterlinge.
Genau.
Das ist jetzt da, das gibt es überall da, wo es Bücher gibt, sage ich mal.
Genau, und auch auf meiner Homepage.
Also,
es ist ja das Verlagslabel Blueberry Beach.
Ja, also euer eigenes
also wie
der sozusagen.
Blaubeerstrand.
Ja.
Genau, und damit verlege ich seit Jahren schon Kunst und auch Literatur und da ist es auch erschienen.
Mhm.
Und wer mag, wie gesagt, auch so fantastische Reihe ist One Big Family, ist Ölgemälde, 50-teilige Reihe, wo es auch, natürlich auch vegane Kunst, sie ist ja auch Veganerin, hätte eigentlich auch ein eigenes Interview verdient, weil das ein ganz anderes Thema ist, also ist eine ganz andere Sache.
Ich behalte im Hinterkopf.
Die kann man da auch bewundern, also wunderbare Bilder.
Ja.
Und zusätzlich eben noch zwei weitere Titel erschienen, also nicht nur Jack Butterfly, der Tanz der Schmetterlinge, ist ab 16, eine moderne Erzählung, ist, wenn du jetzt spannende Geschichten magst, abenteuerliche Geschichten, trotzdem Tiefgang. Also das ist so ein Hybrid von Neil Gaiman, Kundera und Helge Timmerberg vielleicht.
Okay.
Um das mal so, damit Leute eine Vorstellung haben, ähnlich wie wenn ich Fleischwurst draufschreibe auf mein Produkt, damit die wissen, hey, was erwartet mich denn da so ungefähr? Also es ist wirklich unterhaltsam und easy listening, auf der anderen Seite aber wie jetzt auch bei unserem Gespräch, schon wirklich, dass ich sehr viele tiefgehende Themen anspreche, beleuchte, von verschiedenen Seiten beleuchte und immer versuche, unterhaltsam und irgendwie inspirierenden Ansatz daraus zu ziehen, wie man das dann lösen kann.
Ja.
Dann Malu, der Puppenspieler, die ist halt ab 12, und ist eine Geschichte, die gerade junge Menschen auch dazu ermutigen soll, für ihre Werte einzustehen und für ihre Träume und für ihre Hoffnung.
Ja.
Und eben nicht, daran nicht irgendwie die Welt anderen zu überlassen, sondern zu sagen, nee, das ist auch meine Welt und ich bin da noch irgendwie, weiß nicht, hoffentlich 100 Jahre, zumindest noch 60 und ich bestimme mit, was passiert und habe auch die Macht und das Recht, das so mitzubestimmen und habe auch die Träume und die Ideen dafür. Ja. Und das ist halt auch wieder eine spannende Geschichte, aber hat eben diesen Appell an die jungen Leute, Mensch, mach die Welt so, wie sie dir gefällt und lass sie irgendwie nicht anderen Leuten, Olaf und Chrissy und so, machen, wie die das wollen.
Ja.
Und dann eben noch, um das mit den Büchern abzuschließen, die Leipziger Stadtmusikanten.
Ja.
Bilderbuch ab 6 Jahren und der Super-Einsteiger, das ist immer so mein Geheimagent, der Vegane, um in jedes Kinderzimmer zu kommen, weil da sind so niedliche Figürchen drauf, und da ist ein Elefant, ein Schweinchen, die Tänzerin Juliette, die keine Bratwurst, sondern Tänzerin ist.
Uh-huh.
Dann der Löwe mit Blumen im Haar und der Papagei. Und die ziehen halt nach Leipzig. Ist auch ein bisschen eine Liebeserklärung an Leipzig, muss ich zugeben.
Yeah.
Weil ich total glücklich bin, in dieser Stadt zu sein.
Uh-huh.
Und das ist ein total niedliches, schönes Buch, was zusätzlich eben dann auch so sehr subtil vegane Messages verbreiten kann.
Was ist geplant bei dir zum Abschluss?
Ja, bei mir ist geplant. Ich möchte Jack Butterfly verfilmen.
Ja.
Da bin ich dran. Dann werde ich einen weiteren Roman für Erwachsene rausbringen. Tatsächlich 2. Einer, der im Weltraum mal spielt. Da mache ich irgendwie eine Mischung zwischen, ich mische immer so gerne Genre, wie Cowboy Bebop oder so.
Yeah.
Also so eine Mischung zwischen Western, Weltraum und natürlich wieder irgendwelche Themen, die auch tiefgreifender sind. Dann muss ich mich mal noch wieder auseinandersetzen. Und einen anderen, das ist das Sternkarussell. Habe ich schon sehr, sehr lange in Vorbereitung. Ist ein sehr großer Roman.
Ja.
Jack Butterfly ist ja eher eine Erzählung. Also ist ja ein Strang, ein Erzähler und liest sich relativ flott.
Aha.
Also wenn man, ich sag mal, ich empfehle immer ein Kapitel am Tag. Das hat, glaube ich, 16 Kapitel.
Ja.
Wenn man dann vor Spannung mal 2 liest, also in 2 Wochen, ganz entspannt,
Hat
man das durchgelesen.
Ja.
Sternkarussell ist ein bisschen dicker, was geplant ist. Das auf jeden Fall. Dann Lesung. Ich habe eine Vortragsreihe bei veganen Veranstaltungen.
Mhm.
Vielleicht treffen wir uns da auch dann persönlich über vegane Literatur und warum die wichtig ist.
Mhm.
Weil das ist tatsächlich auch eine meiner Herzensangelegenheiten.
Ja.
Weil ich das total wichtig finde, dass man diese positiven Vorbilder aufzeigt und die jungen Leute auch irgendwo da abholt, wo sie stehen.
Ja.
Genau, das ist geplant. Und das Leben zu genießen.
Das ist wichtig.
Und weiter Hoffnung und Licht irgendwie zu verbreiten, ne?
Das war doch jetzt ein super Schlusswort, Joshua. Ich bedanke mich bei dir für diese tollen Informationen. Wir haben über dein Buch gesprochen, also unter anderem über Jack Butterfly. Und wir bleiben einfach in Kontakt.
Ja, sehr gerne, Michael. Vielen, vielen Dank für das Interesse, für das Gespräch und dir nur das Beste.
Für dich auch. Vielen Dank. Bis dann.
Dankeschön. Tschüss. Ciao.